Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Der Pudel und der Kern. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute wollen wir uns ein Gefühl vornehmen, was hoffentlich kein konstantes Gefühl in unserem Leben ist, was schon eher so auf der Skala der auch durchaus negativen Gefühle, sowas wie Frust, Trauer oder Angst, da geht es dann doch immer noch 2-3 Stufen tiefer und das ist dann das Gefühl der Verzweiflung, über das wir heute mal sprechen wollen. Eben mehr als Traurigkeit und Frust. Ja, ein Zustand, in dem Sinn oder Orientierung oder auch die Hoffnung letztlich abwesend sind, zumindest mal zu schwinden scheint und halt so dieses Gefühl, dass einem wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Sei es aufgrund äußerer Entwicklungen, die uns in echte Schwierigkeiten bringen oder aber halt auch eine Verzweiflung aufgrund von zwischenmenschlichen Situationen, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir jetzt nicht mehr raus, da sind wir in einer Gefühlssackgasse gelandet und so sehr viel tiefer geht's dann eben auch nicht mehr. Gleichzeitig finde ich dann in solchen Situationen diesen Sinnspruch, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Kommt bestimmt von jemand anderem, aber ich verbinde es mit Rio Reiser und Tonsteine Scherben, diese Songzeile. Aber ich finde, es steckt auch viel Wahrheit drin, weil es kann durchaus der Moment der totalen Verzweiflung, der kann auch so ein Wendepunkt sein im Leben, wo man dann merkt, okay, so geht's nicht weiter, ich muss was tun, es muss anders werden. Und das Ganze natürlich philosophisch betrachtet, so das eine Ende der Skala ist die Lebenskunst und dieses gute Gefühl Eudaimonia, glaube ich, würden die Stoiker sagen. Und das andere Ende des Spektrums ist dann eben die Verzweiflung. Wie unterscheidest du, und das ist meine Einstiegsfrage, Albert, wie unterscheidest du die Verzweiflung von Gefühlen wie Trauer, Wut oder Angst?
Ja, Trauer, Wut oder Angst immer so gegenständlich bezogen. Sie haben dann immer ein klares Gegenüber, ich bin wütend auf das oder ich habe Angst vor dem oder ich bin traurig über das. Das sagt noch nichts aus, wie meine Gesamtbefindlichkeit ist. Ob ich da nicht noch einen Ausweg sehe, das zu überwinden oder damit das zu verarbeiten oder es ist so etwas beschränkt. Verzweiflung ist so ein existenzieller Gesamtzustand, in dem ich tatsächlich mich in einer Sackgasse befinde und das so erlebe oder insbesondere keinen Ausweg sehe. Der Angst hat, der kann Marco noch, ich muss das und das machen, dann kann überwinde ich die Angst. Wer Wut hat, ich muss die rauslassen oder ich muss damit umgehen, dann überwinde ich das. Der Verzweifelnde ist eigentlich bar jeder Hoffnung, jeder Zuversicht. Der hat das Gefühl, er steckt in einem Problem, aus dem er nicht mehr rauskommt, dass er auch nicht bewältigt, dass ihn überwältigt. Er ist wie gelähmt, katatonisch. Ja, am Ende kann man auch sagen. Und von daher stimmt das auch mit dem Wendepunkt. Man kann sagen, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Wer Angst hat, der kann dazu noch wütend sein oder traurig sein. Ist noch ein schlimmerer Zustand denkbar. Jedenfalls durch Kumulation unangenehmer Gefühle. Verzweiflung ist so ein Oberbegriff, der sagt da also, schlimmer kann es nimmer werden. Und von daher ist, da alles vergänglich ist, auch der Zustand der Verzweiflung meistens, stimmt der Spruch aus dem Lied, woher er immer stammt, dass danach eigentlich, wenn sie mal überwunden ist, eigentlich nur nach oben gehen kann. Das ist bei den anderen Gefühlen, weil sie gegenständlich bezogen sind, gar nicht unbedingt der Fall. Man kann die Angst überwinden, aber dann ein anderes Problem haben, was einen niederdrückt. So bei der Verzweiflung ist das ein Gesamtzustand. Ja, man kann sagen, genau das andere Ende vom gelingenden Leben. Gelingende Leben, guter Fluss des Lebens, man fühlt sich gut. Verzweiflung, der hat gar nichts. Man hat keinen Anker mehr, bei dem es schwarz in schwarz alles gezeichnet ist. Es ist extremer Zustand, eine Grenzsituation.
Die aber jedem in jedem Leben auch droht oder beziehungsweise gibt es ein Leben ohne Verzweiflung?
Ich denke nicht, nein. In der Tat erleben wir das alle, wobei der Grad der Verzweiflung kann ganz unterschiedlich sein. Man kann über ganz gewichtige Dinge verzweifelt sein, man hat keinen Ausweg mehr oder man ist in einer Kriegssituation und alles ist, oder gerade ist das Haus abgebrannt und man hat alles verloren. Aber der Mensch neigt auch dazu, manchmal wesentlich kleinere Probleme, sich durch kleinere Probleme in Verzweiflung zu stürzen. Wenn das Problem so stark wird und die ganzen Gehirnzellen besetzt und nur noch dieses Thema einen erfasst, dann wird das Problem riesengroß. Objektiv ist es vielleicht gar nicht so groß. Aber der Mensch, wenn man ihn fragen würde, fühlt sich verzweifelt. Er weiß da nicht mehr ein und aus. Obgleich es vielleicht objektiv gar nicht so ein gewichtiges Problem ist.
Was empfiehlst du in solchen Situationen als Philosoph?
Also die Philosophie ist normalerweise keine gute Akutmedizin, sondern prophylaktisch. Also der Weise versucht eher gar nicht in diese Situation zu kommen, denn sie blockiert das Denken, vernünftige Denken, sie gibt so ein existenzielles Gefühl, hier gibt es gar keinen Ausweg mehr. Und deshalb setzt der Philosoph an sich früher an. Aber Philosophen kennen auch Trost oder kennen auch gewisse Mittel, die in solchen Situationen helfen können. Das Erste, was man da empfehlen kann, Perspektivwechsel. Vielleicht, wenn es so ist, dass man sich da in ein Problem so rein vertieft hat und das so gewaltig geworden ist, dass es alles andere überdeckt und man gar nicht mehr klar sieht, dass es eigentlich nur ein kleines Problem ist, dann ist es gut, die Perspektive zu wechseln. Also mindestens kann man immer noch sagen, ja, aber du lebst doch noch. Du kannst doch noch denken, du hast noch deine Glieder. Wenn es nicht das der Grund ist für die Verzweiflung, kann man sagen, das Problem wird sich schon lösen. Es gibt so, also alles ist vergänglich, auch diese Situation wirst du überwinden können. Also ihm irgendwie Hoffnung und Zuversicht zurückgeben und auch das Gefühl, es gibt für jedes Problem eine Lösung.
Oder einen kleinen Hoffnungsschimmer zumindest.
Ja, richtig,
ne? Weil genau. Es gibt natürlich, sagen wir natürlich, eine Insolvenz jetzt oder also Firmenpleite oder schwierige Situationen in der Schule. Ist ja auch immer alles relativ. Wenn du ein Schulkind bist und da ernste Probleme in der Schule hast, dann erscheint es einem Erwachsenen erstmal so, ja gut, kommt, muss man halt durch. Während das für das Kind ein Moment der Verzweiflung, der echten Verzweiflung sein kann. Also insofern muss man, glaube ich, auch aufpassen, da natürlich empathisch mit umzugehen, dass eben Verzweiflung relativ sein kann, also von der Außen- und von der Innensicht.
Ja, man muss sie in jedem Fall ernst nehmen, weil es ist ein existenzielles Gefühl, egal wodurch es hervorgerufen worden ist. Es ist ein leidvoller Zustand und man muss sehen, wie man einem solchen Menschen hilft. Aber du hast völlig recht, Relativierung der Ursache ist häufig ein guter Ausweg, zu sagen, ja okay, du verlierst vielleicht deinen Job, aber vielleicht kriegst du einen besseren. Oder du verlierst vielleicht diese Wohnung, aber vielleicht kriegst du einen besseren. Oder du wirst schon eine Wohnung finden oder der Partner ist weggelaufen. Du findest auch wieder einen neuen Partner. Jetzt löst dich daraus. Also man muss ihn versuchen, aus der Suppe, aus der Befangenheit, in dem momentanen Gefühl, das übermächtig geworden ist, ihn herauszuholen. Und das geht durch Relativierung, Perspektivwechsel und durch das Aufzeigen von Möglichkeiten, die er auch in dieser Situation noch hat, die er aber aufgrund seines Zustandes nicht sieht.
Ist denn Verzweiflung, beim einen ist es so ein ganz kurzes Aufblitzen von Verzweiflung, so oh, jetzt geht's nicht mehr tiefer. Beim anderen ist es ja ein lang anhaltendes, ich habe mich da in eine ausweglose Situation manövriert und das kann ja über Wochen oder Monate gehen, dass man sich verzweifelt fühlt und keinen Ausweg mehr sieht.
Ja, weil das Ergebnis ist jedes Mal so, man ist in dieser Situation, ob sie nun lang anhaltend ist oder kurzfristig, sieht man erstmal keine Möglichkeit mehr und alles wächst einem über den Kopf. Man sieht keinen Ausweg mehr, man kommt auch aus der Befindlichkeit nicht mehr raus. Aber das kann sehr kurzfristig sein. Man hat irgendein Problem bei der Arbeit und kann es nicht lösen und sieht, dass das nachteilige Folgen hat. Und plötzlich ist man ganz davon eingenommen und man denkt, im Grunde fühlt man, als wenn die Welt untergeht. Mhm. Dabei ist das nur ein arbeitstechnisches Problem oder eine Schwierigkeit oder ein Geschäft droht zu platzen. Im Grunde kann man sagen, in einem Jahr haben wir das wieder völlig vergessen haben, das Geschäft, weil ein anderes Problem aufgetaucht wird. Aber in dem Moment ist man derart befangen darin, dass man ja subjektiv das Gefühl hat, alles ist zu Ende oder die Welt geht unter. Während es existenzielle Krisen gibt oder großartige Probleme, die dauerhaft anhalten, die einen nicht nur für einen Moment in Verzweiflung, man schläft ein, zweimal drüber oder eine Woche vergeht und das Problem löst sich in irgendeiner Form oder man findet eine Lösung. Aber es gibt natürlich existenzielle größere Probleme, die über Monate gehen, vielleicht sogar über Jahre anhaltend bedrückend sind. Das macht die Sache natürlich schwieriger, weil man immer weniger einen Ausweg sieht und immer mehr sich in diese Befangenheit, die verdichtet sich, die zementiert sich und es ist schwerer, da rauszukommen.
Ja, bis hin zu dem Trauma, was man davon tragen kann. Ne? Und das ist sicherlich auch genau der Punkt, wo man aufpassen muss, wo man vielleicht auch von Anfang an versuchen muss, dagegen anzuarbeiten, sagt sich so leicht, wenn man nicht in der Situation steht, aber dass sich das eben nicht verfestigt oder nicht zum pathologischen Problem wird dann eben.
Ja, man kann auch gleich da mit der Philosophie anfangen. Was ist wichtig, was zählt im Leben und was ist weniger wichtig? Die meisten Anlässe für Verzweiflungen sind eigentlich auf der sekundären und tertiären Ebene von Wichtigkeit. Es ist häufig gar nicht die Gesundheit oder das Leben ist auch gar nicht gefährdet. Häufig ist auch die Existenzgrundlage nicht gefährdet. Es ist nicht gefährdet, dass wir morgen noch was zu essen haben. Hier in Deutschland verhungern wenige Menschen, aber verzweifelt sind ganz viele. Also es geht meistens gar nicht um die Existenz, sondern um irgendeine Bedingung der Existenz, eine Randbedingung, die man für unglaublich wichtig hält oder die man mit seinem Glück und mit seinem Sein identifiziert. Ich verliere den Job, wie soll es dann weitergehen? Oder es geht ja. Aber dass dadurch noch keiner verhungert ist, hier im Westen, sagen wir mal, auch wenn er Schwierigkeiten zu bewältigen hat, ganz klar, das ist den meisten dann in dem Sinne nicht bewusst. Sie spielen das Problem auf bis hin, existenziell wird das genommen, also als existenzbedrohend empfunden und gelebt. Dabei ist es das häufig objektiv gar nicht. Und da könnte man gleich schon mal sagen, und das ist auch die Prophylaxe, die äußeren Dinge außer der Befriedigung der Grundbedürfnisse sind alle relativ. Sie sind alle, stehen alle nicht dafür, dass man jetzt ein unglückliches Leben führt, wenn die Dinge nicht so sind, wie man sich die wünscht.
Wobei ich da einwerfen würde, also Themen wie Krankheit, Trennung, das können schon auch existenzielle Themen sein, also Krankheit schon mal per se, also schwere Krankheiten, aber auch eben sowas wie Trennung, wenn dann plötzlich mein Lebensentwurf komplett in Scherben liegt oder ich meine Kinder nicht mehr häufig sehe oder was damit verbunden häufig ist. Ne? Also ich finde schon, dass das auch ein echter, valider Grund für Verzweiflung sein kann.
Ja, das ganz bestimmt und es kann auch eine lange Zeit der Trauer, der Verarbeitung notwendig machen. Aber im engeren Sinne eben, das ist ein gutes Beispiel, existenziell sind sie nicht. Wenn der Partner wegläuft, heißt das überhaupt nicht, dass ich nicht 100 Jahre, noch 100 Jahre lebe oder 50 Jahre lebe. Also die Grundlagen zum Überleben sind damit nicht entzogen. Aber geistig, seelisch natürlich hat man einen tiefen Schnitt erlebt, der zur Verzweiflung führen kann, aber eben, sagen wir mal, nicht zum Lebensverlust. Bei den meisten Krankheiten ist es ebenso. Es gibt natürlich Krankheiten, die zum Tode führen oder wo man weiß, es ist jetzt, die sind dann wirklich existenziell auch im engeren Sinne. Aber die anderen Probleme werden so empfunden und manchmal noch schlimmer als schwerste Krankheiten, aber sie sind richtig betrachtet nicht existenziell. Sie greifen eigentlich nicht die Lebensgrundlage an, sondern nur die seelischen Grundlagen oder wie du sagst, den Lebensentwurf zieht es unter den Füßen weg. Und das wird so empfunden, als wenn die eigene Existenz verloren geht. Das ist aber nicht der Fall. Da wird die Philosophie ansetzen, die wird sagen, ja, aber es ist doch alles vergänglich und es wird wieder anders. Das ist das Lebensschicksal. Wir haben für nichts eine Garantie. Nichts bleibt immer und kann garantiert immer bei uns bleiben. Man muss auch manchmal auf Liebes verzichten müssen oder man muss loslassen können. Und das meinte der Thich Nhat Hanh auch. So verhindert man Verzweiflung, wenn er sagt, die Einsicht in die Unbeständigkeit, also in die Vergänglichkeit, die verhindert, dass du im Leben verzweifelst. Also wenn du weißt, dass du vieles loslassen musst, wirst du nie verzweifeln. Ein Geschäftsplatz, du wirst nicht verzweifeln. Einen Job verlierst, du wirst nicht verzweifeln. Du weißt, die Dinge sind vergänglich, es kommt auch wieder eins, eine Wohnung und so weiter.
Oder eben, man könnte ja auch sagen, du verzweifelst vielleicht nur kurz, begegnest.
So kann man es auch formulieren.
Begegnest dir dann vielleicht aber neu in der Verzweiflung und findest einen Weg da raus und siehst das vielleicht ja auch, wenn man es positiv sehen will, als einen Wendepunkt im Leben, wo man das Gefühl hatte, da war ich wirklich an einem Punkt der Verzweiflung, musste mich dann aber bewegen, musste mich verändern und das kann ja auch zu was Positivem führen.
Das wollte er ganz bestimmt nicht sagen, sondern er ist ja ein Philosoph des Leidens auch oder wie man mit dem Leiden umgeht. Er wusste natürlich, dass du dann leidest. Aber das eine ist der Unterschied mit diesem Bewusstsein der Vergänglichkeit des Loslassen. Hast du einen Ankerpunkt, der dich aus der tiefsten Verzweiflung immer noch am Leben, den Kopf immer noch über Wasser hält und dich überleben macht? Während der Verzweifelte dieses Gefühl nicht mehr hat, da kommt er irgendwie raus oder überwindet er das. Dagegen hast du die richtigen Einstellungen, das ist auch der Schutz des Weisen. Er wird Trauer und er wird Tiefschläge und er wird Leiden nicht verhindern, aber er wird nicht verzweifeln, zweifeln am Leben, am Überleben, keine Hoffnung mehr haben, nichts mehr in der Hand haben. Der um die Beständigkeit weiß, hat immer noch diese Haltung, es kommt und es geht, es kommt auch wieder was. Also er verliert nie ganz die Zuversicht, die Hoffnung, sondern er erkennt eigentlich, und das macht ihn stark, gibt ihm die Kraft, das Leid zu ertragen und zu überleben. Er weiß, dass das ein Gesetz der Natur ist, dass ich Ja dazu sage, dass ich schon vom ersten Atemzug an und von meinem Wunsch zu leben Ja sagt zur Veränderung, zu Vergehen und zu Verlust.
Ich würde gerne nochmal in diesen Moment der Verzweiflung den nochmal näher beleuchten, weil ich mir vorstellen kann, oder beziehungsweise ich kann nicht sagen, war ich schon mal so richtig bis ins tiefste Mark verzweifelt, aber zumindest hatte ich auch schon einige Tiefpunkte, würde ich sagen. Und da hatte ich immer das Gefühl, da begegnet man sich selbst auch nochmal neu und anders. Also insofern kann es auch ein wertvoller Moment, das wie so in einem Bungee-Seil nach unten in diesem Moment, wenn du aufhörst zu fallen, aber noch nicht wieder hochspringst. Das ist ja so ein Innehalten und ein Moment, so ein Kristallisationspunkt, bei dem einem einige Sachen auch klar werden und so. Also insofern kann man vielleicht auch versuchen, sich diese Zeit zu nehmen und da nochmal nachzudenken, jetzt wo ich am Nullpunkt bin, wo will ich von jetzt ab hin?
Aber auch da fehlt dem Verzweifelnden selbst im Moment der Verzweiflung die Kraft. Hat er aber vorher sich darauf vorbereitet, weiß er, dass solche Momente kommen, dann hat er die Kraft. Das ist genau der Unterschied. Der um die Vergänglichkeit weiß und sich vorher zu einem Teil seines Seins gemacht hat, dass der Bewusstsein immer klar ist, der hat da immer den Ankerpunkt drum. Ja, ich wusste ja, dass es so kommt, aber es geht ja auch weiter. Und derjenige, der das Bewusstsein hat, dass tiefe Phasen auch zum Leben gehören, ich kann mich neu erfinden, ich kann mich neu entdecken, der wird noch so einen Ankerpunkt haben, so einen letzten Kraftpunkt, und dann kann er unter Umständen auch die Verzweiflung als eine Grenzsituation empfinden. Er weiß, dass so etwas kommt, dass so etwas auf ihn kommen muss, und er weiß, dass so etwas auch vergeht, und dann hat er die Kraft, sich neu zu erfinden, sich neu zu entwerfen, sich neu zu sortieren. Ich glaube, das meinte der deutsche Philosoph Kasel Jaspers, wenn er von den Grenzsituationen im Leben gesprochen haben, die man existenziell nutzen kann, um sich und sein Leben neu zu entwerfen, zu korrigieren, wie Phönix aus der Asche, als ein neuer, als ein reiferer, als ein reicherer aus so einer schweren Situation herauszukommen. Durch Leiden lernen, sagte Aischylos. Also man kann dieses schlimme Erlebnis der Verzweiflung etwas Positives verwandeln. Und am besten gelingt das, wenn man schon vorher sich auf das Leben eingestellt hat und vorher schon begriffen hat, dass auch zum Gefühl des Glücks auch gehört, Täler zu durchschreiten.
Ich halte also nochmal fest, letztlich die Verzweiflung wird jeden früher oder später mal erreichen und auch den einen mehr, den anderen weniger, aber niemand kommt an verzweifelten Situationen vorbei. Und deswegen ist es so wichtig, sich darauf gedanklich vorzubereiten, auch da letztlich einzuüben, vielleicht Praemeditatio Malorum zu praktizieren, sich immer wieder mal vorzustellen, was kann in deinem Leben Schlimmes passieren, um dann in diesem Moment, wenn es soweit ist, nicht komplett umzufallen.
Mhm. Ja, so noch einen festen Anker zu haben, der dir noch eine letzte Hoffnung und Zuversicht gibt, die dir die Kraft gibt, das Leiden zu ertragen, das Tal zu durchschreiten, das Leben zu einer neuen Wendung zu führen, die dann auch positive Folgen haben wird. Ja, Kraft des Tragens, das Tragen können, wird durch eine bewusste, eine mentale Vorbereitung auf solche Situationen, wird geschaffen.
Ich glaube ja auch, dass in solchen Situationen das Umfeld wahnsinnig wichtig ist. Ich finde, es gibt ja nicht umsonst Kriseninterventionsteams, mhm. ne, die in mhm. schlimmen Unfallsituationen, Überfällen und so weiter dann zur Stelle sind und geschult sind darin, in solchen verzweifelten Situationen zu helfen. Letztlich als Freund oder als Lebenspartner, als Vater, Mutter, braucht man ja auch diese Fähigkeiten, einen Verzweifelten vielleicht beistehen, nicht vielleicht, einen Verzweifelten beistehen zu können, neue Kraft zu geben oder halt einfach so ein bisschen den Rücken zu stärken.
Das sind die Ankerpunkte außerhalb deines Bewusstseins. Mhm. Wenn du dir keinen geschaffen hast oder auch wenn du dir einen geschaffen hast, sind weitere Ankerpunkte solche guten Freunde oder die Familie, die dir deine mangelnde Zuversicht oder Hoffnung dir vorführt oder dir immer wieder sagt und oder die dir immer darstellt und dir diese Hoffnung wieder wachruft, die dir seine Kraft gibt. Wenn du sie in dir nicht spürst, so solltest du sie eigentlich über die emotionale Verbundenheit mit nahen Menschen, die sensibel genug sind, die Verzweiflung zu erkennen und helfend daneben stehen, dir die Kraft geben, dieses Tal zu durchschreiten.
Was sind denn da deine Empfehlungen, was man so als Freund oder Vater in solchen verzweifelten Situationen anbieten sollte? Wie sollte man sich verhalten?
Erstmal Mitgefühl ist ganz wichtig. Mitgefühl, dabei sein, Präsenz zeigen und dann Hoffnung machen. Dann all das, wozu man auf Gedanken, die man nicht fassen kann im Moment der Verzweiflung, weil alles dunkel ist und man keinen Lichtpunkt hat, diese Lichtpunkte zu setzen. Und wenn das auch nur einredend ist, also wirst nicht, du kannst nicht sagen, na, es wird schon alles wieder gut werden und glaubt es so, die Verzweiflung ist vorbei. Nein, aber wenn man es glaubhaft diesen Mut gibt, dann ist so ein kleines Licht in diesem Dunkel da und dieses wird größer durch Überwindung der Verzweiflung, die ja hoffentlich auch jeder überwindet, manchmal sehr schnell sogar. Wie gesagt, Verzweiflung ist ein großes Wort. Kann über Monate, über Jahre gehen, kann aber auch nur ein Tag oder eine Stunde sein. Aber man setzt so ein Licht, das immer größer werden kann, das wachsen kann und spät die Dunkelheit vertreibt, bis die Person selbst wieder diese Hoffnung schöpft, aus sich heraus. Und da können Freunde oder Familie diese Lichtpunkte setzen oder diese Lichtpunkte auch sein, an denen man sich hängt. Sie können den Anker darstellen und ein Begleiten quasi durch das Tal. Die halten die Hand, damit man den Weg nicht verliert. Denn das Tal hat ein Ende. Und dahin führen, das können Freunde oder Familien angehen und sind dazu auch aufgerufen, das zu tun und beizustehen.
Ich glaube, so die Basis des Ganzen ist ja erstmal überhaupt nur da zu sein, ne, und immer wieder zu signalisieren. Mhm. Also ich will jetzt nicht Präsenz. Schönreden, aber ich bin da, ich bringe dir mal ein Bier oder was auch immer vorbei.
Ja, man muss sogar aufpassen, dass man nicht durch falschen Worte diese Kraft reduziert. Also wenn du die falschen Worte triffst oder wenn du, ach, ist ja nicht so schlimm,
irgendwelche Floskeln,
und nicht ernst nimmst, dann bist du dieses Licht nicht. Mhm. Sondern Mitgefühl heißt wirklich diese Verzweiflung auch ein bisschen mittragen, das zeigen. Erst dann bleibst du wahrhaftig und authentisch, wenn du dann in dem Moment ein richtiges Wort setzt, der Hoffnung oder der Zuversicht, in dem richtigen Moment, dann wird er sich daran klammern und das wird ihm auch die Kraft geben, weiterzugehen oder dieses Tal zu durchschreiten. Aber dann musst du eben authentisch sein, wahrhaftig und mitfühlend sein und darfst dann nicht die Dinge nicht ernst nehmen oder kleinreden oder sie verzerren, X für ein U vormachen oder Dinge sagen, die eigentlich der Situation nicht gerecht wären.
Ist denn auch Akzeptanz in dieser verzweifelten Situation wichtig oder ist das etwas, was dann vielleicht zu falschem Verharren in der schwierigen Situation führt?
Das Problem ist, wenn du das kannst, ist das wunderbar. Da hast du die Verzweiflung eigentlich schon überwunden. Und das kann eben der Weise, weil er sich darauf vorbereitet, weil er mental, das wird ihm sehr schnell, wird er das annehmen können. Und damit hat er es überwunden. Das Problem ist, wenn du darauf nicht vorbereitet bist und richtig verzweifelt bist, dann hast du eben, zeichnet sich dadurch aus, du findest keine Lösung, findest keinen Ausweg, du findest auch keine Akzeptanz. Du kannst das auch nicht akzeptieren. Denn das ist schon eine Kraft, die kommt von außerhalb des Gefühls. Und der Verzweifelte ist völlig befangen in diesem Gefühl und sieht keinen, hat in der Regel keinen solchen Anker, von dem ich dann sagte. Sobald du das wirklich sagen kannst, ich kann es akzeptieren, ist die Verzweiflung eigentlich vorbei. Der Verzweifelte kann das nicht in dem Moment so. Also wenn er sich dazu durchringen kann, das dann zu akzeptieren, dann entweder, weil er mental das vorher sich schon darauf vorbereitet war und ihm plötzlich wieder einfällt, ja, ich wusste doch, dass es mich auch mal treffen würde. Ja, oder eben durch, wie wir vorhin gesagt haben, durch Freunde, Bekannte, die da sind, da wächst ein kleines Pflänzchen. Und das Erste, was in diesem Pflänzchen, in diesem Licht, wie ich es vorhin sagte, dann wächst oder gedeiht, ist die Fähigkeit, Ja zu der Situation zu sagen. Und das ist dann auch der erste Schritt raus aus der Situation.
Ich glaube, das ist ja genau dieses Gefühl der Ohnmacht, was man überwinden muss, ne? Dass man irgendwann wieder ins Handeln kommt oder so diesen Schritt raus selber macht und ja, der, so einer Verzweiflung mit Verantwortung oder Initiative eben zu begegnen, um damit dann vielleicht auch wieder gestärkt in die Welt zurückzukommen.
Vielleicht noch eines, du hattest mich danach über, was sagt der Philosoph an solchen Menschen? Also er sollte da ansetzen, woher die Verzweiflung gekommen ist. Sie hat häufig liegen denn nämlich bestimmte falsche Vorstellungen, falsche Glaubenssätze zugrunde und die aufzudecken und versucht, die Perspektive zu wechseln. Also beispielsweise zu sagen, das ist ein großes Problem, aber es ist kein existenzielles Problem. Du wirst schon wieder, schau darauf, du wirst einen neuen Job finden, vielleicht wird der sogar viel besser sein. Es ist jetzt nicht der Jobverlust, also bedeutet nicht Verlust des Lebens. Also das ist meistens, da hat einer lange für einen Job gearbeitet, hat sich vielleicht hochgearbeitet, arbeitet 20 Jahre, dann nachher gibt es die Firma nicht mehr. Sein Glaubenssatz hat sein Glück und seine ganze Existenz so verwoben mit seiner Position in der Firma, dass er denkt, die ganze Welt bricht zusammen. Und da ist es dann wichtig zu sagen, nein, das ist, du hast da den Glaubenssatz, du hast dich damit identifiziert, aber das ist nur ein Job, du wirst einen anderen Job bekommen, das ist nicht das Leben, du hast noch die Familie, du hast noch Freunde und du hast deine Kraft noch, du hast deinen Intellekt noch und deine Fähigkeiten noch. Mach dir bewusst, dass die Verzweiflung daher kommt, dass du all dein Tun und dein Sein damit identifiziert hast häufig. Also es geht dann darum, dass man die vielleicht darauf aufmerksam macht, den Verzweifeln, dass er da so einen Glaubenssatz hat oder eine Vorstellung hat, die nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Und weil er sich damit so der identifiziert hat, so, dadurch ist die Verzweiflung, dadurch sieht er keinen Ausweg. Es gibt auch keinen Ausweg, der Job ist weg, sagen wir mal so.
Ne? Aber trotzdem aber gibt es immer einen Ausweg im Leben. Eigentlich so ist keine Situation vorstellbar, wo es nicht doch einen Ausweg gibt. Mhm. Und mit so einer Situation oder mit so einem Spruch würde ich auch gerne enden, habe ich in der Recherche gelesen, fand ich genial. Und zwar, wenn du denkst, eine Situation ist völlig ausweglos, dann denke an die Hummer im Aquarium auf der Titanic. Und wenn man darüber das in letzter Konsequenz durchdenkt, dass die Hummer beim Untergang der Titanic vermutlich die einzigen waren, die eigentlich dachten, sie sind in einer ausweglosen Situation und dann letztlich ins Salzwasser entlassen wurden. Also denkt selber drüber nach, finde ich ein sehr schönes Bild, wie das eben in einer Verzweiflung auch durchaus überraschende Wendungen nehmen kann.
Perspektivwechsel ist da gefragt und da muss der Hummer mal über sein Aquarium hinausdenken und sieht dann da seine Freiheit plötzlich.
Dann würde ich sagen, wir lassen es damit für heute bewenden. War ein sehr interessantes Thema, was so das gesamte Gefühlsspektrum des Menschen beleuchtet hat. Ich fand es interessant, das mal mit dir zu diskutieren.
Ja, danke dir, Jan.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com